Der 123C Podcast. Heute zu Gast CEO und Owner bei Slopelift, Konstantin Kasapis.
Warum verändert sich das Konsumentenverhalten? Weil die großen Jungs, ja, die Big Five und sonstigen Konsorten von Apple und Amazon und Co. einfach den Takt vorgeben. Ein digitalisierter Scheißprozess ist ein Scheißprozess. Wer lustigerweise eigentlich gar nicht so cool digital ist, wo du wirklich dir echt an den Kopf fasst, teilweise was sie machen, sind dann die US-Amerikaner. Es geht jetzt halt darum, diese umfassende, allgemeine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das ist ja der heilige Gral der Kollegen. Ja, also da musst du mit den Menschen auch reden können, umgehen können, respektieren können, weil das kommt auch nie aus Mode, weil da hilft ja auch kein ChatGPT. Wir sind sehr verwöhnt im Digital-Marketing. Wir können ja alles messen. Ja, jeder Klick, jeder Cent, alles ganz genau, was hat er gebracht. Mal schauen, ob das in Zukunft auch noch so geht.
Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des 123C Podcasts, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Mein Name ist Harald Grabner und heute darf ich in unserem 123C Podcast Studio wieder einen sehr spannenden Gast begrüßen. Ich bin gespannt zu hören, wie er nach so vielen Jahren Erfahrung im Bereich des digitalen Marketings und der digitalen Medien auf die Chancen und auch Herausforderungen der Digitalisierung blickt. Aber dazu kommen wir gleich. In unserer letzten Folge hatten wir Besuch vom Digital Finance Experten Ralf Haag. Er kam ja extra aus Hamburg angereist und hat unter anderem seine Vision vom Chief Finance Officer angeführt, ein Thema, über das er auch eine Doktorarbeit geschrieben hat. Erste Insights dazu gibt es in der entsprechenden 123C Podcast-Folge zu hören auf allen Podcast-Streaming-Plattformen. Heute geht es nur im entferntesten Sinne um Finance. Wir werfen nämlich einen Blick in die digitale Marketing- und Medienwelt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn so wie ich meinen Gast kenne, wird es auf keinen Fall langweilig. Danke, dass Sie wieder dabei sind und jetzt geht's los. Mir gegenüber sitzt ein echter Digital-Media- und Digital-Marketing-Nerd der ersten Stunde. Auf seinem LinkedIn-Profil stehen drei Länder in seinem Lebenslauf, nämlich Bayern, Griechenland und Österreich. Und welches sein Wesen geprägt hat, werden wir gleich erfahren. Was ich an ihm besonders schätze, ist seine ehrliche Ehrlichkeit. Ich kenne keinen Businesspartner, der geradlinig genau das sagt, was er sich denkt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir kennen uns schon seit über 6 Jahren und seitdem bist du auch Teil unseres Expertinnen-Netzwerks geworden. Und an dieser Stelle mal großes Danke an dich und dein gesamtes Team. Willkommen in unserem Podcast-Studio Konstantin Kasapis.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Bei so viel Lobeshymnen vorneweg. Also ich bin ja jetzt ganz rot geworden. Man sieht es vielleicht nicht beim Podcast.
Aber man hört es in der Stimme ein bisschen.
Ja. Oder recht, hast du recht.
Auf deinem LinkedIn-Profil, ich habe schon angeschnitten, stehen 3 Länder. Also Bayern, ich finde es ja lustig, dass Bayern und nicht Deutschland dort steht.
Ja, weißt du. Typisch bayerisch halt, ne?
Ja, wir Bayern, ne?
Ja, genau.
Und, mir ist mir. Griechenland und Deutschland, welches Land schlägt denn in deinem Herzen?
Ne, wie es da steht, du musst ja auch Österreich dazu nennen.
Genau.
Es ist jetzt dann bald soweit, dass nächstes Jahr bin ich dann genauso lange in Österreich, wie ich vorher in Deutschland war. Okay. Und das zählt ja nicht wirklich, weil dann weißt du, als Baby kann man ja nicht zählen oder so, oder in Bayern war. Und dann war ich ja studieren, ja auch im Ausland, also von daher, nächstes Jahr bin ich dann schon fast mehr Österreicher.
Aber jetzt musst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, woher kommt das Griechenland?
Also von meinem Vater. Ja. Mein Name ist ja auch ganz griechisch. Ich verbringe ja auch schon relativ viel Zeit in Griechenland, also in den Ferien immer. Ich habe auch Verwandtschaft dort und auch noch Geschäfte dort und kenne mich auch dort aus. Aber mein Griechisch ist nicht so toll. Es reicht immer nur zum, ich sage immer zum Gyros bestellen.
Und die Ehrlichkeit, ist das eher das Deutsche oder das Österreichische oder wie siehst du das?
Ja, interessantes Thema. Also es tut mir halt immer so schwer mit diesem Schauspielern oder sowas. Ja, also ich finde, es bringt langfristig nichts. Es ist eine Langfristigkeit. Da stehe ich immer voll drauf. Und deswegen ist es da wahrscheinlich im Deutsch, wenn du so möchtest. Aber ich finde, das sind wieder so Stereotype, das mag ich nicht so.
Du hast es schon angeschnitten, in Bayern groß geworden. 2000er Jahren bist du nach Österreich gezogen und was ich nicht gewusst habe, dass du 8 Jahre bei Austrian Airlines warst, ganz zu Beginn, das habe ich nicht gewusst,
okay.
Zu einer Zeit, wo Google ja gerade das Laufen gelernt hat. Was hast du dort gemacht?
Absolut richtig, also ganz stolz drauf auch, ist ja Teil meines Lebens, Teil meiner Karriere. Ich bin genauer gesagt 2000 nach einem kurzfristigen Gastspiel mit Diplomarbeit bei der Crossair, ja, wer das vielleicht noch kennt, der Vorgänger von der Swiss, nach Österreich gekommen. Und habe dort dann eben dieses Online-Verkauf aufgebaut. Ja, habe die Webseite, glaube ich, 3-mal relaunched, das Buchungstool 4-mal geändert. Und wenn wir jetzt beim Thema Google sind, was dich interessiert, ja, Ich war damals dann auch der größte Kunde von Google in Österreich. Es war auch so, dass Charlie Pall, Grüße, falls er es hört, damals auch extra Zettel gegeben hat, den ich unterschreiben musste als Austrian Airlines Stellvertreter, mit dem expliziten Wunsch, dass die Betreuung des Austrian Airlines Google Accounts, den gab es damals auch schon, der wurde allerdings von Hamburger betreut, nach Österreich kommt. Das war für ihn total wichtig, weil dann hat er einen großen Account gehabt und Google Österreich war da. Ich wurde dann auch eingeladen zur Eröffnung von Google Österreich, damals im Globenmuseum in der Herrengasse. Philipp Schindler war auch da. Philipp Schindler hat dann mit Charlie Pall sozusagen offiziell Google Österreich gegründet, bin ich ganz stolz drauf. Philipp Schindler, die meisten kennen ihn vielleicht, ist mittlerweile in Mountain View, also in der Headquarter und leitet das ganze Geschäft, also große Nummer. Ja, war cool.
Und dann kam die Bank, die BAWAG.
Dann war ich kurz bei der Bank, ja.
Genau.
Also kurz ist auch gut. Ne?
Dann 4 Jahre waren es, ne?
War 4 Jahre, ja. War gut, war spannend, war auch cool. Super Sache, anderes Geschäftsmodell, amerikanisch, ja. Sehr spannend auch.
Genau, und dann hast du den Ausflug in der Kundenwelt, hast du dann im Endeffekt ad acta gelegt, du hast die Seiten gewechselt.
Die dunkle Seite.
Aber die dunkle Seite war, nein, wer hat dir die rote Karte gezeigt, warum bist du dann im Endeffekt gewechselt?
Ja, weil das vielleicht auch wieder mit der Ehrlichkeit zu tun hat, wenn wir bei dem Thema sind, weil du ehrlicher sein kannst, unverfälschter sein kannst, weil ich finde schon, es tut mir leid, ich will auch keinem zu nahe treten, ich finde, dass es in so Firmen sehr viele Spielchen gibt immer, die aus meiner Sicht unnötig sind. Und ich habe das auch bei den Firmen nie gemacht. Bei der BAWAG zum Beispiel, ich habe den Relaunch des E-Bankings, das war ein mehreres Jahr-Projekt, also 4 Jahre war ich da, dann war es wahrscheinlich 3 Jahre davon, der Relaunch des E-Bankings, läuft heute übrigens noch, habe ich 3-mal neu bei der IT eingereicht. Weil die IT sich in der Zeit 3-mal umstrukturiert hat und 3 neue Chefs hatten und die haben dann 3-mal das Konzept geändert und ich habe es 3-mal eingereicht. Das Projekt lief die ganze Zeit weiter. Da bin ich mehr Unternehmer. Weil mein Vater ist auch Unternehmer gewesen, da komme ich dann doch auf seine Unternehmerfamilie mehr.
Du bist ja ein großer Fußballfan oder hast dir auch ein paar EM-Spiele des letzten Monats angeschaut. Welche hast du gesehen?
Heute Nacht bin ich zurückgekommen aus München und habe eben geschaut, hochoffiziell, die Rumänien gegen die Niederlande.
Okay, aber wenn wir jetzt wieder so in Österreich, Deutschland bleiben, wo schlägt dein Herz bei der Mannschaft? Sind es eher die Deutschen dann oder die Österreicher?
Nein, ganz klar die Deutschen, tut mir leid. Ganz 100% die Deutschen, weil ich bin ja mit denen groß geworden. Ich komme ja aus München, ich komme ja aus einer Fußballstadt. Und ich habe ja auch als junger Steppke oder Spiele gesehen von Klaus Augenthaler und den ganzen alten Granden des FC Bayern sozusagen. Ich war im Stadion, als Thomas Helmer sein Phantomtor geschossen hat. Übrigens sehr lustig, ich habe mit meinen Jungs jetzt, die sind jetzt auch im Alter, wo die das alles so mitnehmen können, 7 und 13. Und mit denen war ich jetzt in München und da waren wir auch im Museum vom FC Bayern. Und ich war total begeistert, weil da ein Haufen Jugenderinnerungen waren da drin. Weil es ist, tut mir leid, also ich bin ja wirklich ein richtiger Fußballfan. Und FC Bayern-Fan, ich gebe es zu. Ja, aber ich bin ja geborener Münchner, da darf ich das sein.
Ihr habt ja auch einige Kunden aus der Medienwelt, aber ich habe ja auch vernommen, dass die traditionellen Medien in den vergangenen Jahren auch mit der zunehmenden Digitalisierung und den immer breiteren Alternativangeboten sehr unter Druck geraten sind. Also die traditionellen Medien verlieren definitiv immer stärker. Wie siehst du denn das als Digitalisierungsexperte? Ist der traditionelle Zug eigentlich abgefahren? Wurden da Chancen verpasst? Wie siehst du das?
Oh, schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Ich finde Medien, also klassische Zeitungen und recherchierte Zeitungen, nach wie vor sehr wichtig. Wir brauchen jetzt nicht diskutieren über irgendwelche Fehlmeldungen, die dann einfach aufgenommen werden und irgendwelche terroristischen Vereinigungen, die das manipulieren und sonst was. Ja. Und deswegen finde ich, sollte schon ein Narrativ, ein klärendes jemand da sein, der sich darum kümmert. Also deswegen bin ich schon großer Medienfan. Das Problem ist natürlich die Beschleunigung der Zeit. Dass die Menschen einfach keine Zeit mehr haben, eine Zeitung zu lesen. Weil, Entschuldigung, wann hast du das letzte Mal eine Zeitung gelesen? Eine richtige Printzeitung?
Printzeitung ist ja Magazine schon, aber Printzeitung nicht.
Genau, also ich habe jetzt eine gelesen, weil ich zu Hause in München war, bei meinem Vater, der über 80 ist. Ja, und der hatte natürlich noch, auch jetzt kein Qualitätsblatt, die Abendzeitung, die Münchner Abendzeitung da liegen. Das war früher eine Macht, ja. Ja, also mit der alten Schickeria in München, das war eine Macht, ja. Ich weiß gar nicht, wer das noch liest heute. Ja, und natürlich, wenn du es durchblätterst, das ist ja auch relativ inhaltslos. Ja, primär den Sportteil auch gelesen. Alles andere interessiert mich nicht. Wer mit wem, ist mir ziemlich wurscht immer. Wurden jetzt Chancen vertan? Ja, es liegt an den Konsumenten und an dem Medienverhalten der Konsumenten, das sich ändert. Mhm. Und die nächsten, die sich jetzt anschauen müssen, vielleicht auch ein bisschen Zukunftsausblick, vielleicht können wir auch darüber reden, sind diejenigen zum Thema Fernsehen. Weil auch hier kommt jetzt der massive Shift.
Du hast ja auch einmal in einem Interview gesagt, das habe ich sehr lustig gefunden. In Österreich ist das Plakat und vor allem das Flugblatt die heilige Kuh.
Ja,
hast du mal gesagt, okay.
Ja.
Warum ist das so? Ist das eher, weil man sich sehr gerne in dieser alten Welt luhlt, wie man schon sagt, lassen Sie das Wortes, oder ist Österreich da ganz speziell?
Na, da glaube ich, dass Österreich ganz speziell ist. Das hängt auch von der Größe zusammen, dass so ein Flugblatt, ein österreichweites Flugblatt machbar ist. Ja, und auch also logistisch relativ einfach geht. Ja. Und tatsächlich glaube ich auch, das hat sich auch gar nicht geändert. Das Flugblatt hat durchaus seinen Wert auch. Ja. Und ist schon so etwas, was man einfach durchschaut, wenn es ein Postkasten halt ist. Ja, ob man jetzt danach seine Einkaufsentscheidung macht oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir die anderen Leute fragen. Aber das hat durchaus seinen Wert. Ja, und Plakate, das können wir mal irgendwie recherchieren auch. Glaube ich, dass Österreich immer sehr weit vorne war, was die Plakatflächen angeht.
Also, ich glaube, Österreich ist Nummer eins.
Ja, glaube ich auch. Ja, also ja, ohne jetzt, ja. Ich bin ja mehr der Digitale, also habe das nicht viel recherchiert. Aber es ist schon sehr viel zugepflastert.
Wir kleben voll, ja.
Ja, also um es nicht anders zu formulieren, ja. Wenn wir beim Fußball nochmal die Brücke schlagen wollen, da gab es ja so alte Schwarzer Fußballclub-Präsidenten, die dann irgendwie Plakatgötter waren und sowas, ne? Ein großes Thema und von daher ist es natürlich, wenn es viel da ist, dann wird es auch verwendet.
Aber das Flugblatt, das wissen wir auch von unserer Kundenseite her, also viele haben ja das Flugblatt eingestellt, versuchen die Kunden halt in die Apps reinzubringen, also eher auf Webseite, aber eher die App ist eher das Flugblatt und das neue Flugblatt im Massen des Wortes. Da gibt es schon einen ziemlich großen Shift, definitiv.
Genau, also die App ist wahrscheinlich der neue Weg hin. Bestes Beispiel, jetzt auch hier gar nicht aus Österreich, bleiben wir wieder in Deutschland, Obi zu erwähnen, die auch knallhart sagen, wir machen jetzt keine Flugblätter mehr. Lad dir die App runter und dann kriegst du mit den neuesten Infos. Ist natürlich auch sehr viel persönlicher auf der Hand. Es wird nicht einmal am Tag verschickt. Du bist sicher, dass es erreicht, die Nachricht. Also hat natürlich noch jede Menge Vorteile.
Kommen wir zu Slopelift, deiner Agentur. Ihr habt ja letzte Woche eure 10-Jahres-Party gefeiert. Auch in diesem Rahmen noch einmal Happy Birthday.
Danke.
2015 war es dann soweit. Du hast mit deinem Kollegen Florian Fischer und Richard Maurer die Agentur aus der Taufe gehoben. Und wenn ich euch drei anschaue, euch drei GFs, ihr seid ja komplett unterschiedlich.
Ja.
Das finde ich ja sehr lustig, ne? Also du bist eher sozusagen der Papa schlechthin, oder? Ja. Von allem. Ja. Und da gibt es sozusagen den Nerd auf der anderen Seite und den Strategen auf der anderen Seite. Das ist sehr, sehr interessant. Wie habt ihr euch gefunden?
Wir haben zusammengearbeitet ja vorher schon. Wir waren ja vorher schon bei der Blue Summit Österreich, die Ursprungskeimzelle von der Slopelift. Und von daher, der Flo und der Richard haben ja auch lustige Geschichten erzählt auf dem Geburtstagsfest, wie sie mich kennengelernt haben oder wie der erste Eindruck war. Fand ich sehr gut, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern gehabt. Fand ich ganz toll von Ihnen, dass Sie das auch gemacht haben. Ja, und von daher haben wir das damals beschlossen, das zu machen. War natürlich Risiko für alle Parteien. Jetzt nach 10 Jahren kann man sagen, es war keine schlechte Entscheidung. Ja, hätte natürlich auch Sachen unterwegs anders machen können, aber hey, come on.
Ich habe ja in den Online-Archiven gestöbert und mir eure Pressemeldung aus dem Jahr 2015 angesehen. Ich zitiere daraus: Wir wollen langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und mit unseren Kunden gemeinsam die Herausforderungen des digitalen Zeitalters meistern. Wir sehen uns in der Rolle als One-Stop-Shop im Performance-Marketing und bieten unseren Kunden alle Performance-Marketing-Maßnahmen aus einer Hand an. 10 Jahre später hat sich nichts verändert, oder?
Nee, das muss ich jetzt unterschreiben. Da sieht man auch wieder die Konsistenz und Langfristigkeit. Finde ich toll, dass du das gefunden hast. Wie hat Franz Beckenbauer, bleiben wir beim Fußball heute, wie hat Franz Beckenbauer gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, das Einzige ist vielleicht, dass wir den One-Stop-Shop jetzt geändert haben auf digitale Mediaagentur, weil das Portfolio einfach noch breiter geworden ist im Laufe der Jahre. Aber sonst unterschreibe ich.
Aber auf eurer Seite steht ja noch die digitale Mediaagentur, ihr One-Stop-Shop für Performance, Social und Data Marketing im Dach und CEI. Und jetzt muss aber erklären, was ist der One-Stop-Shop?
Ja, das heißt, dass wir viele Kanäle bedienen. Und wenn man digitale Werbung machen möchte, kann man sich an uns wenden und wir kümmern uns um alle Sachen.
Ihr seid ja auch sozusagen ein Teil des Leading Agency Programms von Google. Was bringt euch das? Seid ihr da immer sozusagen der First Mover oder?
Ja, Ausbildungen, Betas, Wissens, enge Zusammenarbeit, Abstimmung, Zugriff auf Ressourcen bei Google. Die Ressourcen sind ja heutzutage überall knapp und teuer, aber auch Ausbildungssachen. Ja.
Eure Kundenreferenzen reichen ja von der Drogeriekette DM bis zu BAWAG, Bank Austria, Renault, Lidl, Hervis, Lutz, Sonnentor, Flughafen Wien. Eine immens lange Liste, die gar nicht komplett ist.
Ja.
Alle Achtung, was sozusagen über die 10 Jahre gelaufen ist. Was haben denn diese Kunden alle gemeinsam?
Die Kunden haben alle ehrlicherweise das Thema digital ernst genommen, weil sonst wären sie gar nicht zu uns gekommen. Wenn du das jetzt so auf einen Punkt rausholst, dann haben alle diese Kunden dieses Thema digitale Werbung ernst genommen und sich an einen Fachmann, Spezialisten gewandt. Und das ist ganz cool. Klar so.
DM und BAWAG sind ja schon sehr lange Kunden bei euch, also seit 10 Jahren. Was ist da euer Geheimnis, warum die Kunden so lange bei euch bleiben?
weil wir uns auch immer wieder an ihre Gegebenheiten anpassen. Okay. Also du hast ja vorhin das Thema mit der App erwähnt zum Beispiel, ja. Bleiben wir auch bei dem konkret, das sind ja auch keine Staatsgeheimnisse oder so. Der DM hat ja eine sehr, sehr erfolgreiche App, die sie ganz toll gemacht haben und wir haben die eben beworben und da gab es einen klaren Shift hinweg vom Online-Shop zum App-Shop quasi. Und da mussten wir uns auch anpassen, mussten auch das Tracking anpassen, die Werbung anders anpassen und so weiter und so fort. Super Beispiel.
Bei eurer Jubiläumsfeier letzte Woche hast du eine super Rede gehalten. Auch wieder sehr ehrlich, ja. Also du hast Sachen einfach rausgeworfen, wo ich gedacht habe, okay, wenn ein Geschäftsführer auch über Misserfolge spricht, ja, ist das Sprechen über Misserfolge jetzt im Alter etwas leichter oder war das schon immer so, dass du sagst, okay, auch wenn dir das etwas in die Hose geht, rede ich einfach drüber?
Ich weiß nicht genau, worauf du jetzt konkret ansprichst, auf welches Thema, aber generell finde ich, dass du nur aus Fehlern lernst und dann soll man das auch ansprechen. Und es funktioniert eh nicht immer alles. Das wissen wir beide, das sind wir jetzt beide schon ergraut, sage ich jetzt mal. Ja, es funktioniert halt alles nicht so, sondern man muss halt sein Bestes tun immer, versuchen das hinzubekommen. Also von daher ja.
Ich komme nochmal zurück auf deine Rede. Wir haben zwei Mottos kennengelernt, eurer Firma. Das eine davon ist, wir sind die Beschützer des Budgets.
Jawohl.
Aber ist das nicht normal als Agentur?
No offense to my best friends und Google, ja. Streng genommen bräuchtest du auch gar keine Agentur. Dann müsstest du einfach alle Vorschläge, die Google dir vorschlägt, in einen klassischen AdWords-Konto geben wir immer Vorschläge, musst du einfach nur noch ja klicken. Aber ich glaube nicht, dass dann dein Konto so läuft, wie es eigentlich laufen konnte. Weil es halt dann doch immer einen Interessenkonflikt gibt. Insbesondere, weil Google, ich bin selbst Aktionär, ich gebe es zu, hat das Interesse, für seine Aktionäre das Beste zu machen. Natürlich ist es früher, jetzt auch vor 10 Jahren, ein Win-Win-Win-Dreieck. Ja? Also der Kunde muss das finden, was er sucht. Der Werbetreibende muss halt die passende Anzeige haben. Und für Google ist das dann ideal, weil jeder das gefunden hat, was er wollte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss halt da auch alles hinterfragen und aufpassen. Und deswegen muss man das beschützen. Und
das zweite Motto ist, nie zum Kunden ohne Präsentation.
Ja, ein Oldschool-Motto.
Das ist auch immer, also gerne ist immer, kennen uns ja auch, also es kommen immer, PowerPoint ist euer Liebling schlechthin, ja.
Naja, also es ist nicht mehr PowerPoint, sondern es ist Google-Präsentationen, also es ist Google Docs mittlerweile, PowerPoint ist es nicht mehr, auch wenn manchmal PowerPoint noch besser ist oder dann gibt es auch das von Apple noch, ganz was anderes. Nein, das bedeutet aber auch, andersrum formuliert, sei vorbereitet, sei präsent. Heute bin ich auch ohne Präsentation gekommen. Gut, bist jetzt nicht mein Kunde. Aber es sind ja einfach so gute Mottos.
Ihr seid ja dann nach der Gründung extrem schnell in die USA expandiert. Also habt ihr in Los Angeles eine Dependance aufgemacht.
Immer mit dem Kunden mitgegangen.
Das war ja Porsche Design, oder?
Genau.
Genau, das war sozusagen euer erster Kunde international, ne? Oder nicht?
Nein. Der DM war ja auch international. Und Entschuldigung, wir hatten damals ja auch noch die Kunden, den wir leider nicht mehr haben, der auch gekauft wurde, die PaySafe Card. Die hat man sogar noch viel mehr Ländern, in Südamerika und sowas. Aber der Kunde wollte halt eine Präsenz in Amerika haben, weil halt seine US-amerikanische Firma mit einer US-amerikanischen Firma verrechnen wollte in US-Dollar.
Ihr habt ja dann neben Wien und L.A. auch Standorte in München, Bratislava, Zürich und Saarbrücken. Alles nachvollziehbar. Warum Saarbrücken? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Der Asen, unser Verkäufer für Norddeutschland, sitzt in Saarbrücken und deswegen ist das dort. Okay. Ganz einfach.
Und habt ihr weitere Standorte geplant?
Nein, wie gesagt, immer kundenopportun. Ja, wenn jetzt ein Kunde sagt, er möchte jetzt mit uns, wobei ich mir das ein bisschen schwer vorstellen kann, was weiß ich, wo gehen wir hin, nach China? Ja, das ist natürlich das ganz harte Brot und das ist alles ganz anders. Wobei, das muss ich mir auch überlegen. Also es ist halt dann schon immer schwer und dann noch eine Buchhaltung und noch ein Steuerberater und noch ein, also falls wer Fragen zu US-amerikanischem Steuerrecht hat, ein bisschen kenne ich mich jetzt aus.
Okay, super.
Und es ist anders. Ja, es ist schon in Bratislava anders, also in der Slowakei und auch in Deutschland schon anders. Aber in den USA ist es noch einmal anders.
Ja, ganz klar. Also wenn wir Infos brauchen, kommen wir auf dich zu.
Ja, genau.
Sehr cool. Digitalmarketing und digitale Medien sind ja aus meiner Sicht mehr als 100% in der digitalen Transformation.
Ja.
Und wir als 123C Digital Consulting beraten ja zahlreiche Unternehmen in diesem Bereich und erheben ja mit ihnen auch den digitalen Reifegrad-Score. Aber das Interessante dabei ist, du wirst gleich staunen, dass in den meisten Unternehmen Digitalmarketing oft als erstes genannt wird, wenn wir mit den Unternehmen die digitale Landkarte zeichnen. So eine Devise, das machen wir eh und wir haben Google und Meta, die machen das für uns und das ist eh alles super. Warum glaubst du, ist für viele Unternehmen dieses digitale Marketing so gleichgesetzt mit Digitalisierung?
Warum ist das so? Ganz offen, ich glaube, weil sie getriebene sind von der Veränderung des Konsumentenverhaltens. Warum verändert sich das Konsumentenverhalten? Weil die großen Jungs, die Big Five und sonstigen Konsorten von Apple und Amazon und Co. einfach den Takt vorgeben. Ja, und das natürlich total convenient ist, bei Amazon zu bestellen. Ja. Kurze andere Frage. Weißt du, wer der größte Werbespender ist auf der Welt zurzeit?
Der Werbespender?
Mhm, also auch in Österreich. Wer ist der, der am meisten Geld in Digitalwerbung ausgibt?
Wüsste ich jetzt nicht.
Temu. Unsere chinesischen Freunde.
Ja, also, ich habe nur gelesen, dass die ja, was sind 50, 60 Flugzeuge täglich nach Europa schicken. Ne?
Naja, das will und wahrscheinlich noch 50, 60 Schiffe dazu.
Also
das ist ja überhaupt keine Diskussion. Und da sieht man halt den Weg und den Trend hin. Ja, und vielleicht setzen die den neuen Trend mit ihren Glücksrädern und -50% auf alles. Und du kennst es ja, hast ja bestimmt auch schon mal reingeschaut, wenigstens, ja. Solltest du als Digitaler. Von daher sind die getrieben und deswegen kommt es auch von den Firmen her als erstes. Immer die Online-Werbung, weil auch der Fokus oder die Aufmerksamkeit der Menschen sich ins Digitale rüberwandelt.
Die digitale Transformation ist ja auf mehreren Säulen aufgebaut. Wir haben ja vier für uns definiert. Erstens Strategie, zweitens Prozesse, drittens die Systeme und drittens die Ressourcen. Ja. Und das ist ja auch, was ja dein Business betrifft, weil meistens gibt es keine Strategie oder es gibt keine Prozesse im Hintergrund oder die Systeme fehlen oder welche Channels. Und Ressourcen ist so ein Riesenthema. Das ist ja definitiv auch so bei euch. Warum glaubst du, krankt es da, dass diese vier Bereiche generell immer vergessen werden?
Ja, was kompliziert ist. Schau, beim Prozess, ja, hast du den klassischen Spruch, ein digitalisierter Scheißprozess ist ein Scheißprozess. Von daher musst du erstmal den Prozess ändern. Und ein Prozess ändern bedeutet, dass du ein Mindset ändern musst. Ich tue mir ja schon bei mir schwer, auch bei uns, weil wir sind 10 Jahre, was schon super alt ist eigentlich, ja, für so eine Agentur. Und ich habe auch viele langjährige Mitarbeiter. Und ich muss auch gestehen, teilweise verliere ich sie halt auch mittlerweile, weil es halt jetzt anders ist als früher. Also wir haben von dem ersten Tag, und ich bin nochmal 10 Jahre zurück, und das eben auch passt das auch gut zum Thema, wir haben immer uns geändert. Wir haben dann Programmatic Advertising dazu genommen, jetzt kommt CTV groß dazu, es sind alles immer neue Sachen, es gab kein TikTok damals, es gab kein Snapchat, was weiß ich was, sondern es gab halt Google AdWords. Ja, aber wenn ich jetzt nur noch Google AdWords machen würde.
Zurückblickend gab es ja die KI schon vor ChatGPT, ne? Definitiv.
Absolut.
Ja. Kannst du uns ein paar alte KIs nennen, mit denen ihr bereits vor der Einführung von ChatGPT gearbeitet habt?
Also ich bin 100% bei dir. Es ist so, wie es immer ist. Zurzeit oder auch in den letzten Jahren. Es wird immer eine Sau durchs Dorf getrieben. Immer overhyped. Von den Hypes bleibt aber immer was übrig. Ja, also so ist ja auch wieder nicht. Ja, Kryptowährungen gibt es auch heute noch. Es gibt das Internet auch noch, auch wenn das für alle Neuland ist, ne, Frau Merkel, ja. Also das ist das Thema. Ich finde, wir haben total viel früher schon damit gemacht, weil jedes Computersystem oder dann hieß es Datenbank früher oder CMS, ja, es werden halt die Ketten einfach getauscht. Ja. Und Google hat ja schon früher ohne Ende damit gearbeitet. Ja, auch bei den Google AdWords-Kampagnen, bei den Optimierungen. Das ganze Programmatic funktioniert teilweise automatisiert mit Datensachen. Das sind ja alles künstliche Intelligenzen in dem Sinne. Du musst vielleicht auch unterscheiden, was jetzt wirklich so der Hype ist, weil wir wissen es ja auch, es geht jetzt halt darum, diese umfassende, allgemeine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das ist ja der heilige Gral der Kollegen. Das ist ja der Punkt, ja. Und spezifische gab es ja schon immer und wird es auch immer wieder geben.
Gut, ich habe auch ein bisschen recherchiert, was es schon gegeben hat, definitiv. Ja. Da war das Thema halt Content-Erstellung, war ein Riesenthema. Ja. Die ganze Google-Welt natürlich, Google Analytics, die ganze Predict.
Google Translate.
Ist alles schon sozusagen gewesen. Programmatic hast du schon angeschnitten, die Chatbots oder virtuelle Assistenten, das war alles schon da. Oder auch Personalisierung und Empfehlungssysteme basieren ja auch auf KI. Also es hat schon viel gegeben. Ich habe auch ein wenig in der Geschichte der KI gestöbert und herausgefunden, dass bereits 1950 der Mathematiker Alan Turing die provokative Frage gestellt hat, können Maschinen denken? Alan Turing ist ja der Erfinder des Computers, also der Erfinder der Informations- und Computertechnologie. Seine Frage, können Maschinen denken, ist ja der Grundstein für die moderne künstliche Intelligenz, wie wir sie heute kennen. Was glaubst du, welche Rolle spielt denn die künstliche Intelligenz aktuell und in den nächsten Jahren im digitalen Marketing? Wohin läuft denn der Weg?
Toll, dass du bis zum Erfinder des Computers zurückgegangen bist, zum Herrn Turing, ja, ganz toll recherchiert. Ja, wohin geht der Weg? Es wird nicht mehr ohne gehen. Wir versuchen auch die Prozesse zu vereinfachen, zu optimieren, auch als Ressourcen, um viel mit diesen Sachen zu arbeiten. Ja, es ist auch mega praktisch. Kurze Schwank aus dem Leben, ja, weil ich weiß, du magst das und vielleicht findest du die Hörer auch toll. Was ist denn ganz spannend jetzt gerade? Es wurde jetzt diesen Monat, also wir sprechen jetzt im Juli, ist das erste Mal die Abgabefrist nach dem neuen Medientransparenzgesetz. Muss man zum ersten Mal neu abgeben. So. Das ist ja ein staatstragendes Dokument über zigtausende von Seiten. Gut, was habe ich gemacht? Ja, weil das trifft uns natürlich auf. Wir haben auch Kunden, die da abgeben müssen. Ich habe mir einen Chatbot, also ein ChatGPT, dafür gebaut, der explizit gefüttert wird mit dem Gesetztext, mit Beispieltexten, mit der Präsentation, den Videos, die ja alle vorhanden sind im Internet. Habe ich alles zusammengefasst. Und es ist so super einfach. Es ist so super, wenn du dann einfach einen kompetenten Gesprächspartner hast, dem du einfach eine Frage stellen kannst und der dir die Antwort macht, als dass ich hunderte von Seiten durchsuchen muss. Wann war jetzt genau die Meldefrist? Wie gebe ich jetzt programmatische Werbung ein? Wo war die Meldegrenze für was weiß ich was? Mhm. Und damit hast du einen verbesserten Prozess und das ist einfacher und das ist, also das ist zum Beispiel eine konkrete Anwendung und das finde ich super.
Aber welche Tools und Technologien setzt ihr generell im digitalen Marketing und im Campaigning schon ein?
Na gut, wie gesagt, jetzt ChatGPT haben wir gemacht, im Campaigning die ganzen von den großen Jungs, also von Google, Meta und AdForm und wie sie alle heißen. Wir haben selbst auch einige gebaut tatsächlich, lustigerweise, wenn du darauf hin willst, die einen speziellen Case löst, eben nämlich die Kaufwahrscheinlichkeit des Kunden auf der Webseite.
Das ist Ben.
Das ist der Ben, genau. Der Ben berechnet eine Kaufwahrscheinlichkeit eines Kunden auf der Webseite basierend auf den First-Party-Data, also auf den Daten der Webseite selber, des Kunden, des Shops, und gibt dann dieses Signal, also diese Kaufwahrscheinlichkeit zurück an die großen Jungs, also an Google und Meta, damit die wieder mehr Daten haben, damit die wieder die Kampagnen optimieren können. Also quasi ein Verstärker für die Datenlage. Aber es ist dann wieder die große Intelligenz, die dann damit arbeitet.
Mhm. Ben, sehr, sehr spannend. Und ihr hattet da vorher schon die Paula. Also das habe ich auch sehr lustig gefunden. Die Paula für Programmatic Advertising.
Ja, genau, die Pläne baut.
Ja, genau. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt habt ihr Ben und Paula. Vielleicht kommt ja dann der Hans. Hans könnte stehen für High Artificial Network Support.
Wir haben ja tatsächlich schon einen anderen, aber der heißt, tut mir leid, ganz anders.
Wie heißt er?
Frieda.
Frieda?
Frieda, es tut mir sehr leid. Ehrlich? Hans. Ja, und das ist auch keine Abkürzung dafür, sondern wir.
Was ist Frieda?
Die Frieda ist auch ganz cool eigentlich. Da haben wir unsere Erfahrungsdaten eingespielt. Und die auch ein bisschen österreichisch beigebracht. Und du kannst dann quasi mit deiner potenziellen Zielgruppe chatten. Mhm. Also zum Beispiel neulich war ich in Kärnten beim Kärntner Kunden. Dann haben wir dann eben gesagt, ja, Kunden in Kärnten. Und dann hat sie halt Kärntnerisch gesprochen. Und dann muss man ihr halt sagen, okay, du bist jetzt in Kärnten, du wohnst in Wolfsberg oder in Klagenfurt. Und sagen, wie alt du bist und sonst was. Und dann beantwortet sie so, wie schaut sie fern? Was macht sie? Was interessiert sie? Natürlich alles Sample-mäßig, ja, aber ja.
Jetzt wird ja das ganze Digital-Marketing ja immer stärker KI-basiert und was ich mich immer frage und ich habe auch eine Idee dazu, braucht man in Zukunft überhaupt noch einen Marketingleiter?
Beim Kunden?
Beim Kunden.
Schau, das ist ja die Frage mit deiner Strategie von vorher auch, weil der Kunde muss schon wissen, was er will, ja, und was ist seine Strategie. Ja, was verkauft er, wie verkauft das, wie macht das? Und ich sehe tatsächlich sogar jetzt gerade ein bisschen den Trend, den ich auch nicht verkehrt finde, von klassischen, insbesondere Retailern, sich mehr zu fokussieren auf ihre Filiale. Weil wir waren ja bei Temo vorhin, weil der Temo kann keine Filiale aufmachen. Für den ist das schwerer als, Entschuldigung, wenn ich den jetzt ins Vergleich ziehe, den Kick oder den Action, um jetzt bei Temo zu bleiben. Ja. Und beim Action, ja, kann man hingehen, da kann man das Plastik anfassen und beim Temo bestellst du es halt und dann kommt es jetzt irgendwann mal, kommt das Richtige, kommt das Falsche, man weiß es nicht, gar nicht zurückschicken, ist es kaputt, da hat man alles schon. So ganz sehe ich das jetzt nicht von der Hand zu weisen.
Es gibt ja auch nicht so viele E-Commerce-Plattformen, die wirklich gutes Geld verdienen, ne? Außer Amazon am außen vor, ja, das ist ganz klar.
Ja, Amazon macht ja aber sein Geld auch nicht nur mit E-Commerce.
Nein, überhaupt erstens das nicht und zweitens die Marketplaces zahlen ja sehr positiv darauf ein, ne? Ja. Weil im Grundprinzip gibt es jetzt nicht so viele erfolgreiche Beispiele, wo man sagt, okay, ich mache jetzt 50% meines Umsatzes neben dem Filialgeschäft online. Das passiert ja nicht. Ne?
Ja, schon, aber es gibt auch natürlich noch diese Nischenplayer. Es gibt ja genug, wie werde ich schnell reich, Jungs, die da mit Dropshipping, was bestimmt auch irgendwann mal funktioniert hat. Frage, ob das mit Temo heutzutage auch noch funktioniert. Das ist Dropshipping auf Steroiden. Ja, also gibt es ja auch alles, aber es gibt so nicht so einen langfristigen, der so läuft.
Ich habe mal ChatGPT gefragt, wohin sich das neue KI-basierte Digital-Marketing entwickeln wird.
Na, da bin ich ja gespannt.
Na, gehen wir mal die Punkte durch. Es gab im Endeffekt ein paar Ansagen. Der erste Punkt, der genannt worden ist, Hyperpersonalisierung.
Ja.
Also noch mehr Segmentierungen, noch mehr Empfehlungen, noch mehr sozusagen personalisierte Webseiten, Angebote.
Zweischneidiges Schwert.
Ja.
Zweischneidiges Schwert, weil wenn ich immer wieder dasselbe bekomme, dann kommen ja dieses Bubble oder diese Hallos. Ja, wie es jetzt dann bei ChatGPT ist, auch die gab es vorher schon. Und ich weiß ja gar nicht, dass ich das Produkt brauche. Vielleicht hätte ich es ja gekauft, aber ich kenne es ja gar nicht. Beim Flugblatt sind ja auch Sachen drin, die ich jetzt gar nicht wusste, dass es die gibt. das Budget wird dann einfacher, Schürze des Budgets, man kann es genauer machen, man kann es genauer Zielgruppe machen, aber finde, dann schränkt man sich auch bei den New Customer ein bisschen ein. Also würde ich jetzt nicht so.
Okay, zweiter Punkt, der ausgeworfen worden ist, ist verbesserte Kundenerlebnisse.
Ja.
Mit Chatbots, Voice Assistants und Co.
Ja, kurze Geschichte. Ich habe für eine Wohnung einen Kühlschrank bestellt. Die Kollegen von dem Lieferdienst haben das misshandelt, den Kühlschrank. Also wirklich total eingedellt, zerstört. Also ich bin ja nicht so hakelig, aber so geht's nicht. Ja. Zurückgeschickt, natürlich ein komplexeres Thema, weil ich kann den nicht zur Post bringen. Ja. Den Kühlschrank, kannst du dir vorstellen, 2 Meter groß. Ja. Musste ich eine Rücksendung machen, tatsächlich über Chatbot gemacht, bei Amazon. Ja, ich gebe es zu. Hat wunderbar geklappt. Ja, also das ist durchaus sinnvoll.
Dann dritter Punkt, Predictive Analytics und Entscheidungsfindung.
Ja, das ist Frieda, Ben und Konsorten.
Das ist Frieda, Ben und Konsorten, was ihr tut, weil ich einfach sozusagen aus der Fülle von Daten einfach besser.
Aus der Vergangenheit. Das haben wir aber in der Vergangenheit auch gemacht. Da war es bloß halt das Gehirn des Mitarbeiters. Oder mein Gehirn. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so. Ne? Muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen für alle meine lieben Kollegen. Ja? Die sind jetzt auch nicht vom Tisch zu weisen. Die Unterstützung erstmal, aber die letzte finale Entscheidung, den Plan schreibt dann immer noch für euch zum Beispiel eine Jasmin, ja. Um sie persönlich zu erwähnen.
Automatisierung und Effizienzsteigerung, ganz klar. Also automatisieren ist ganz klar, dass ich da eben alles
genau,
machen
klar.
kann. Ne?
Du musst es aber auch machen, weil es wird ja immer komplizierter und größer und noch mehr Channels. Wer soll das alles noch machen? Wenn du alles ordentlich machen willst, musst du dich irgendwann automatisieren und verbessern.
2 Themen, die ich noch gerne mit dir als Profi wirklich ansprechen würde, ist First-Party-Data-Cookies.
Ja.
Vielleicht kann man unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, worum geht's da überhaupt? Warum ist das ein Riesenthema? Man liest das immer irgendwo und es gibt Third-Party und First-Party und man kennt sich nicht wirklich aus.
Entschuldigung, nicht böse, deine Frage war jetzt nicht ganz korrekt. Hm? Ja, aber du hast gesagt First-Party-Data. Hm? Also First-Party-Data sind die Daten, die es immer geben wird, die es auch geben muss. Hm? Ja, das sind nämlich die Daten oder die Informationen, die das Cookie speichern muss, wenn du eine Webseite verwendest. Hm? Wenn du was in den Warenkorb legst, musst du das, der Computerbrowser muss auf der nächsten Seite wissen, dass der Browser jetzt das in den Warenkorb gelegt hat. Das Thema wird dann die Third-Party-Cookies, nämlich die gelegt werden von Tracking-Systemen, von Webseiten, von Werbetreibenden, um einen Kunden wiederzuerkennen, auch auf anderen Webseiten, also nicht auf First-Party, sondern Third-Party. Und die werden ja weniger. Also bei Safari sind sie ja schon weg und beim Firefox sind sie weg und der Chrome wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja, und damit fehlt uns als Online-Marketer natürlich diese Wiedererkennung des Kunden, was wiederum Probleme schafft, weil wir nicht mehr wissen, dass der Harald sich ja die tollen Mikrofone angeschaut hat. Genau, also dann das ist das Thema und das wird uns noch umgehen. Es schränkt auch die Messbarkeit an. Wir gehen dann alle so ein bisschen wieder zurück in die 80er Jahre, wo es dann um Reichweite ging. Umfelder und sowas. Wir sind sehr verwöhnt im Digitalmarketing. Wir können ja alles messen. Ja, jeder Klick, jeder Cent, alles ganz genau, was hat er gebracht. Mal schauen, ob das in Zukunft auch noch so geht.
Ja, das Problem ist ja auch, dass viele Kunden auch schon draufgekommen sind, jetzt auch mit Google Analytics neu und anderen Tracking-Systemen, dass sie ja nicht mehr alles messen kann, auch weil ja auch der Consent nicht freigegeben wird vom User und dass ich teilweise nur mal sozusagen vielleicht 60-70% der Daten
habe. Genau. Und auch ein Google Analytics GA4 Freiversion, wie sie mag das, sind ja auch, bitte, wenn man mal die Bedingungen nachliest, das sind ja nicht die Echtdaten, das sind ja modellierte Daten, also Schätzungen von Google. Also der Computer schätzt, was die anderen Computer gemacht haben. Also man muss da wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ja. Und pass auf, auch ganz wichtig, weil du gesagt hast, das habe ich in meiner Rede vielleicht nicht erwähnt, das Budget des Kundenbeschützer, ja. Aber was ich den Kunden auch immer bitte sage, schaut einfach bitte nach, in wie viel Päckchen habt ihr verschickt. Mhm. Also wie viele Flugzeuge haben wir von China nach Europa geschickt? Wie viele Päckchen haben wir wirklich verschickt? Ja, weil das ist das, was im Endeffekt zählt für den Kunden.
Genau.
Diese KPI gehört eigentlich zurückgefüttert in alle Marketing-Systeme.
Gut, da gibt es ja auch schon erste Trends. Wir haben ja auch Projekte mit einem Kunden, wo wir eben mit der BSEC eben wirklich solche Systeme aufsetzen und die reine Wahrheit liegt in der Warenwirtschaft, Punkt.
Ja, genau.
Fertig.
Wie viele Paar Schuhe habe ich und wie viele Paar Schuhe habe ich von denen verkauft? Wie viel Nike habe ich verkauft?
Und alles andere ist sehr schön, nice to have.
Genau.
Man kann schöne Reporting schreiben, wie toll alles war, aber im Endeffekt zählt dann sozusagen das Geld in der Kasse.
Daumen, genau.
Genau, das ist so das Thema. Das zweite Thema ist der AI Act der EU. Man hat versucht, die KI zu regulieren, etwas umstritten. Inwieweit kann der AI die Transparenz bei der Nutzung von KI-Technologien fördern? Ist das gescheit? Wie siehst du das? Wie kann das dadurch das Vertrauen der Öffentlichkeit darin gestärkt werden? Ich habe eine Diskussion im TV gesehen, wo einer gesagt hat, okay, mit dem AI Act behindern wir in Europa die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz. Das war so eine Aussage, wo ich dann schon ein bisschen gestockt habe und gesagt, okay, na bumm, ich werde so zu Tode reguliert, wie wir es gerne tun, ja, und kann mich im Endeffekt nicht weiterentwickeln, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz wird nicht in Europa passieren, sondern in anderen Ländern, weil einfach die Gesetze so stark und so stringent sind.
Wenn jeder alles machen könnte, wie er wollte, wäre es auch nicht so lustig. Ja, weil dann gewinnt einfach der Stärkste. Ja, also deswegen bin ich jetzt nicht der Regulierung abgeneigt. Ja, ist aber total zu verhindern und es nicht zu tun ist auch schlecht, weil dann bist du einfach abhängig von den anderen. Weil ich glaube nicht, dass der Chinese, jetzt um mal noch ganz krass zu sagen, ja, und auch der US-Amerikaner sich darum pfeift, irgendwelche Daten zu regulieren. Also wir haben auch diese Diskussion jetzt gar nicht so weit, sondern eben mit dem Google Analytics 4 und dem Datenakt und wo sind die Daten, haben wir rauf und runter gemacht. Meine Leute sind schon teilweise mehr Anwalt als Online-Marketer.
Du hast gerade vorher angeschnitten auch, was wir noch kurz besprechen sollten, ist eben das Thema Online-TV.
Ja.
Die Zukunft des Fernsehens.
Ja.
Wo siehst du die?
Im Streaming.
Okay.
Aber 100%, auch hier Österreich, sehr vorbildlich. Wir wollen es erwähnen, wir wollen ja ganz offen sprechen, mit Joyn. Die es geschafft haben, ja wirklich alle Channels zu machen. Ich habe tatsächlich im Ferienhaus, mein Vater ist jetzt gerade unten in Griechenland, in seinem Ferienhaus ist der Satellit kaputt gegangen und die Reparatur war so teuer, also umgeschaltet total auf Streaming. Es geht auch die deutschen Programme, ja, VPN eingerichtet und tatsächlich Joyn verwendet, weil das gibt einfach mehr, weil er will halt Fußball schauen, wir sind mal wieder beim Thema. Genau, also von daher ein klassisches Beispiel, deswegen geht es ganz klar Richtung Streaming. Und sehr vorbildlich eben in Österreich und natürlich auch der Content, der Exklusiv-Content auf Netflix, jetzt der neue Beverly Hills Cup. Ich weiß nicht, ob ich den alten Eddie Murphy nochmal sehen will, ja, nur auf Netflix natürlich. Die macht jetzt mittlerweile bei den Produktionen.
Ich komme nochmal zurück zu deiner griechischen Herkunft.
Ja.
Ist sehr interessant, was wir recherchiert haben. Griechenland hatte die Finanzkrise 2010 mittlerweile bestanden und ist dadurch ja auch Vorreiter in der Digitalisierung geworden.
Ja.
Sie hatten ja vor Österreich, das habe ich nicht gewusst, viele digitale Dienste für die Bevölkerung bereits umgesetzt, wo Österreich dann nachgezogen ist. Also wirklich ein Vorzeigeprojekt ist auch die digitale Brieftasche.
Ja.
Der griechische Staat hat ihn herausgebracht, sozusagen um das Budget dementsprechend gut darzustellen und zu messen. Und jetzt müssen alle EU-Staaten sozusagen diesen Dienst 2026 nachziehen.
Ich habe eine.
Ehrlich?
Ja, ich habe eine. Ich habe ja auch eine griechische Steuernummer. Ich habe ja auch mehrere Immobilien dort. Und ich habe so eine Nummer. Ich habe auch die App. Ist aber auch... Auch jetzt, pass auf, ist auch einfach, ja, weil es ist zum Beispiel so, auch andere Länder, auch Griechenland beziehungsweise in Afrika noch stärker, die haben halt einfach ein Festnetz-Internet übersprungen. Ja, da gab es kein, bin ich schon drin, Boris Becker, AOL, sondern die sind gleich aufs Handy gegangen. Und so ist es in dem Fall auch. Das ist manchmal das Glück des Nachzüglers, weil der das natürlich dann überspringt. Also von dem her gebe ich dir recht. Ja, du kannst auch vielleicht erwähnen, dass in Griechenland jetzt die 6-Tage-Woche sogar gilt. Weil sie auch Fachkräfte im Mangel haben, in dem Fall primär im Tourismus. Es gibt aber auch tolle Universitäten. Mein Neffe ist zum Beispiel auf einer super IT-Universität, im Hinterland ist die. Und ja.
Welche Länder siehst du noch so in der digitalen Vorreiterrolle?
Naja, natürlich die Balten.
Okay.
Klar. Also die Balten sind ja immer vorneweg.
Ja.
Das ist ja kein Staatsgeheimnis. Ich muss auch sagen, was auch sich schwer verbessert hat, bei den Slowaken zum Beispiel.
Okay.
Auch da kann ich mich digital einsignen und meine Steuererklärungen machen. Wer lustigerweise eigentlich gar nicht so cool digital ist, wo du wirklich dir echt an den Kopf fasst, teilweise, was sie machen, sind dann wieder die US-Amerikaner.
Mhm.
Also es ist ja schöne künstliche Intelligenz, ja, aber das ist da irgendwie die Masse und so. Und da ist vielleicht die Regulierung auch ganz gut. Dann finde ich gar nicht schlecht, dass die EU sagt, dass der Rest von Europa das so machen muss.
Ja, wir haben ja auch mitbekommen, dass die Schweiz sehr weit vorne ist.
Okay, da habe ich jetzt nicht so
Exposure. Ja, die Schweiz ist sehr weit vorne und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, weil sie einfach weniger reden und einfach machen.
Hm.
Und das zweite ist, sie haben eine sehr enge Verbindung zu den Universitäten. Ja, also die arbeiten sehr stark zusammen mit den Unis und damit sind sie relativ stark in der Digitalisierung. Aber die baltischen Länder sind sicherlich Vorreiterrolle. Von Griechenland habe ich zum Beispiel nicht gewusst.
Ja.
Finde ich sehr spannend. Ja.
Ich bin schon halt froh, dass ich meine Medikamente kein Rezept mehr holen muss vom Arzt, sondern dass es mir auf die E-Card speichern kann. Ja, ich bin jetzt auch schon, wie gesagt.
Da hat Deutschland ein bisschen länger gebraucht.
Ja, also ich bin total fertig jetzt, dass ich mir auf meine E-Card meine Medikamente haben kann. Das ist doch super.
Genau.
Ja, da sagt sie mir die Assistentin, ja, ist ja schon drauf und in der Apotheke kann ich es buchen dann.
Zum Abschluss kommen wir immer zu unseren 1, 2, 3 Fragen.
1, 2, 3.
Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3. Los geht's. Die erste Frage. Du blickst schon auf eine lange Karriere und einige Lebensjahre zurück, hast Familie gegründet und bereits viele Erfolge gefeiert, wie wir wissen. Was ist ein Lebensziel, das du noch nicht erreicht hast?
Naja, ich muss ja meine Jungs noch durch die Universität bringen. Also die sind ja noch nicht selbstständig, also ich bin ja noch nicht fertig. Also tut mir leid, das ist jetzt nichts Businessmäßiges, sondern personell. Ich muss ja, ich habe ja noch zwei Herren zu begleiten, erziehen finde ich ein blödes Wort, zu begleiten und auf dem richtigen Weg. Also da habe ich noch viel Arbeit vor mir. Mhm. Also das ist ganz klar das Lebensziel.
Die zweite Frage, da reflektieren wir auf deine Söhne. Was sind denn die zwei Dinge, die du deinen Kindern mit auf den Weg ins Digitalisierungszeitalter geben möchtest? Weil die wachsen wirklich sozusagen als super Nerds auf. Ne?
Naja, nee, sie sind ja überhaupt nicht nerdig, sie sind nur eher die Vollsportler. Aber zum Beispiel, ich bin für Mathematik zuständig beim Lernen von den Größeren. Dritte Klasse Gymnasium jetzt beendet. Wir haben nur eine 3 geschafft in Mathe übrigens. Ja, kleine Niederlage wieder. Ja, ich hätte eine 2, wäre schon cool gewesen. Aber ich habe es umgestellt, jetzt mit der letzten Schularbeit, auf ChatGPT. Er muss die Hausaufgaben mit ChatGPT machen. Nicht, er soll mogeln, ja. Er muss die Hausaufgaben damit machen. Ich will, dass er die Prompt schreibt. Ich will, dass er damit lernt. Ich will, dass ChatGPT ihm erklärt, den Satz des Pythagoras hatten wir gerade, ja. ChatGPT soll ihm das erklären mit der Hypotenuse. Und er soll das durchlesen und soll damit interagieren, ja. Spart mir auch einen Haufen Zeit. Und das ist ein super Beispiel und da bestehe ich drauf.
Okay.
Ja? Hat natürlich auch einen Premium-Zugang und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ganz wichtig. Und das zweite, warte, ich muss zwei, das war eine. Also einmal, er soll die Tools nutzen. Umsetzung hin mal. Und das zweite ist, da ist der Kleine, der muss da noch ein bisschen nachlegen, interagieren mit Menschen. Weil das kommt auch nie aus Mode, weil da hilft ja auch kein ChatGPT. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Der Große ist da sehr gut. War ich total stolz, zum Beispiel waren wir mal in London. Ja, dann spricht ihn halt die Verkäuferin in dem Laden an, beim Disney Store, zu einer älteren Amerikanerin. Yeah, where are you from? Weißt schon, wie das immer so läuft. Und der hat da dann geplauscht mit der, ja, 4 Minuten lang oder 5 Minuten lang. Da habe ich mir gedacht, naja, nicht schlecht, ich bin da so weg. Und dann hat er halt mit der, ja, hat er erzählt und so. Das finde ich wichtig. Ja, also du musst schon mit den Menschen auch reden können, umgehen können, respektieren können. Das ist wichtig.
Die dritte Frage, Wien ist gerade wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt worden, zum dritten Mal in Folge. Was sind denn die drei Dinge, die deine Wahlheimat für dich so lebenswert machen? 3.
Also ich glaube nicht, dass es nur zum dritten Mal in Folge war. Ich glaube, das ist schon seitdem ich hier bin. Ja, und das ist auch sehr verdient, muss ich dir ehrlicherweise gestehen. Ja, und das ist ja halt, ich komme jetzt auch nicht aus weiter unten auf der Rangliste, sondern ich komme ja aus München, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Wir werden auch hier bleiben, wahrscheinlich für immer. Es ist schon ganz toll hier. Das Kranteln finde ich gar nicht so schlimm. Mhm. Das stimmt gar nicht so. Ich finde die Leute eigentlich ganz, ganz cool. Mhm. Ja, also ganz nett und dann zugänglich. Jo, natürlich, ich rede ja hier Piefkisch, das wissen wir ja schon, ist okay, aber das ist es. Dann, ich finde auch, natürlich ist wie in jedem Land, aber es ist auch in Griechenland trotz Digitalisierung nicht anders, der Staat etwas zu viel des Guten. Ja, aber es funktioniert dann trotzdem, ja, muss man auch sagen. Ja, auch die ganze Stadt ist toll. Es ist eine Weltstadt. Es gibt hier alles, was das Herz begehrt, ja. Über x-tausende Burgerläden, tut mir leid, mir fällt jetzt nichts anderes ein, bis Geschäfte, du kannst alles hier haben. Ja, es ist wunderschöne Architektur, also wirklich ganz toll. Und das Umland ist auch nicht so verkehrt.
Lieber Konstantin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Es war wirklich ein spannendes Gespräch und wie immer mit dir sehr aufregend, informativ und kurzweilig. Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, bis bald.
Wenn euch das Gespräch genauso inspiriert hat wie uns, dann abonniert gerne unseren 1-2-3-C-Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Wir haben regelmäßig spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen für euch. Folgt uns auch gerne auf Instagram, LinkedIn und Facebook für Infos unserer künftigen Gäste oder unserer neuen Podcast-Folgen und natürlich alles rund ums Thema Digitalisierung und digitale Reife. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Die 123C Digital Consulting bietet den ersten Digitalisierungsbaukasten für Orientierung, Planungssicherheit und Umsetzungsstärke.